Lerne die Regeln, damit du sie brechen kannst. Es gibt so eine ganz bestimmte Art von Sprache, die dazu führt, dass irgendwas abgetötet wird. Es gibt Worte, die töten. Diese Art von verletzenden Worten kommt in ganz vielen verschiedenen Kontexten vor. Es kann sein, dass es in Familien so ist, dass bestimmte Familienmitglieder sehr aggressiv sind, also so in einer ganz bestimmten Grundaggressivität mit allen anderen sprechen und dadurch sich eine bestimmte Machtposition im systemischen Familiengefüge etablieren. Es kann auch sein, dass es so im beruflichen Kontext, dass Menschen, die besonders erfolgreich sind, das deswegen sind, weil sie sozusagen alle ihre Mitbewerberinnen, ihre Mitbewerber durch die Art ihrer Kommunikation, durch die Art ihrer Sprache letztlich ausnocken und abtöten. Es ist ein Abtöten, das auf der symbolischen Ebene stattfindet. Natürlich ist es so, dass wir nicht wirklich mit Worten, also nur in ganz seltenen Fällen, ist es so, dass Worte wirklich physisch, biologisch töten. Wobei, das muss ich auch einschränken. Es kann natürlich auch sein, wenn man in so einem sozialen Kontext lebt oder arbeitet, der sehr maladaptiv ist, also der sehr stark verletzende Eigenschaften hat, dass man dann auch körperlich krank wird und dass diese Krankheit durchaus in seltenen Fällen auch zum Tod führen kann. Also möchte das gar nicht ausschließen, aber sozusagen in den allermeisten Fällen ist es so, dass das eher ein symbolischer Tod ist. Symbolischer Tod bedeutet, auf der Ebene der Vereinbarungen unterliegt man. Also es ist so, dass man selbst ganz wenig Kraft hat, dass man ganz wenig Macht hat und der andere, das Gegenüber, das tötende Gegenüber, also sozusagen viel mehr Macht hat und durch diese Macht die eigene Lebensenergie an sich zieht. Also die eigene Kraft, die eigentlich zur eigenen Entfaltung von eigenen Ideen, von der eigenen Lebendigkeit zur Verfügung stehen würde, in solchen sozialen Systemen letztlich abgezogen wird. Und wir fühlen uns dann regelrecht leblos. Wir fühlen uns regelrecht innerlich abgetrennt von uns selbst, in uns selbst entfremdet. Und Leben und Arbeiten ist dann ganz mühselig. Das ist was ganz Schwieriges, Anstrengendes und vielleicht werden wir dann auch depressiv oder rutschen in so eine Burnout-Dynamik hinein. Und diese Dynamiken haben ganz viel zu tun mit der Kommunikation an einem Ort. Die Haupteigenschaft von tötender Kommunikation ist es, Recht haben zu wollen und dieses Recht haben wollen mit einer ganz gewissen Aggression durchzusetzen. Stellen wir uns zum Beispiel vor, im wissenschaftlichen Kontext ist ein Mensch, der ganz überzeugt ist von den eigenen Ideen, sagen wir zum Beispiel eine Wissenschaftlerin, die sehr ehrgeizig ist und dabei quasi vorwärtskommen möchte und in diesem Vorwärtskommen wollen einfach so eine ganz aggressive Grundhaltung in Diskussionsrunden an den Tag legt. Und was hinzukommt, ist auch eine sehr schnelle Sprechweise. Also wir können auch dadurch töten, dass wir keine Zeit geben. Aggression und Schnelligkeit in der Sprache kann töten. Und natürlich kommt es hier auch darauf an, dass diese Aggression und Schnelligkeit wirklich auch etwas zerstören möchte. Also eine andere Form von Aggression Und Schnelligkeit kann zum Beispiel Humor sein. Also auch in humorvollen Kommunikationskontexten wird manchmal sehr schnell gesprochen. Und auch Humor ist immer eine Form von, ja, in gewisser Weise wohlwollender Aggression. Aber Humor will letztlich nicht töten. Also Humor will letztlich nicht zerstören, sondern Humor feiert letztlich das Leben. Und die Aggression, die ich jetzt meine, oder die Kommunikation, die ich jetzt meine, die feiert nichts. Also die will wirklich einfach alles, was nicht so ist, wie die eigene Haltung, wie die eigenen Gedanken, einfach nur weghaben. Ja, alles, was stört, muss weg. Und so diese Art von, ja, das wäre tötende Kommunikation. Und ich finde, der Autor Arno Gruen hat es sehr schön, sehr detailliert herausgearbeitet, dass gerade Menschen, die diese Art von Ehrgeiz an den Tag legen, also Menschen, die andere Menschen symbolisch töten, das sind die erfolgreichsten in unserer Kultur. Ja, und es ist spannend, ich merke, wenn ich so darüber rede, dann komme ich natürlich auch in so eine Gegenaggression hinein. Also ich merke richtig, wie mich das selbst auch wütend macht. Und ja, die Frage ist so, wie kann man gut umgehen wenn man in so einer Umgebung sich befindet, also was ist dann eine gute Haltung, um da ein gutes Leben zu führen und gegebenenfalls schon auch in so eine eigene Aggression reinzugehen, aber diese Aggression sozusagen zu einer Lebendigkeit werden zu lassen. Also nicht in eine Gegenaggression, die dann auch ihrerseits töten möchte, reinzugehen, sondern das Ganze eher umzumünzen oder umzupolen in eine lebendige Prozessdynamik. Bevor wir dahin jedoch kommen, möchte ich nochmal so ein bisschen weiter ausholen und nochmal deutlich machen, womit wir es hier eigentlich zu tun haben. Also wenn ich davon spreche, dass Kommunikation symbolisch töten kann, also die Position des Gegenübers einfach zerstören kann, dann ist das ein Beispiel für etwas Größeres, was in ganz vielen Kontexten auftauchen kann oder auch in ganz vielen Erscheinungsformen, also nicht nur in Form von Aggression, sondern eigentlich im Grunde genommen in jeder Form von Ausdruck kann das geschehen. Und hinzu kommt auch, das ist auch was sehr Altes. Also ich glaube, dass es auch so in den ganz alten Kulturen vor vielen Tausenden von Jahren schon genau diese Art von machtausübender, ja, das Gegenüber abtötender Kommunikation gegeben hat. Also das ist nichts, was wir so in der heutigen Zeit erst erleben, sondern das ist was sehr, sehr Altes, was sehr Archaisches. Und man muss auch mal darüber nachdenken, glaube ich, wenn man über dieses Thema spricht, dann ist es wichtig zu verstehen, dass Aggression oder diese tötende Haltung ganz lange im Laufe der Menschheitsgeschichte eine Haltung war, die belohnt wurde. Stellen wir uns nur mal vor, die alten griechischen Geschichten, Ilias und Odyssee zum Beispiel von Homer. Wenn man sich mal wirklich anschaut, was da eigentlich beschrieben wird, dann ist es ja so, dass da Menschen beschrieben werden, meistens Männer, also die Helden der Antike, das waren in der Regel Männer, und diese Männer haben ihre eigenen empathischen Reaktionen innerlich erstmal abgetötet. Stell dir mal vor, du müsstest auf dem Kampffeld, du würdest von deiner Gruppe auf ein Kampffeld geschickt und du müsstest dort Menschen gegenübertreten, die dich töten wollen. Menschen, die ein Schwert in der Hand halten und die auf dich losgehen. Was machst du da? Natürlich kämpfst du, natürlich nimmst du dein eigenes Schwert und hältst es dem entgegen und versuchst natürlich, so gut du kannst, diesen anderen Menschen zu töten. Und das ist hier kein symbolisches Töten, das ist quasi ein tatsächlich erfolgtes Töten in Kriegen, ja, und mehr noch so in diesen Zweikämpfen der alten Zeit. Heutzutage sind Kriege ja in gewisser Weise anonym, also wir schauen nicht dem Feind ins Angesicht, sondern wir drücken eine Computertaste, wenn wir Krieg führen. Und in alter Zeit war es aber so, da haben wir die noch gesehen. Und was braucht es, damit Menschen das irgendwie hinkriegen? Weil die normale Reaktion wäre ja, also die natürliche Reaktion wäre ja erstmal sowas wie Empathie. Das zeigt sich so in der Entwicklungspsychologie. Wenn man kleine Kinder beobachtet, die haben erstmal empathische Reaktionen. Das ist das, was entwicklungspsychologisch zuerst kommt. Also das heißt, dass ja, biologisch oder entwicklungspsychologisch Primäre ist so das Mitfühlen mit dem Gegenüber. Wir nehmen das Gegenüber wahr und wir merken, wie es dem geht. Und wir wollen auch, dass es dem Gegenüber gut geht. Ja, also Kinder zum Beispiel teilen Schokolade oder ja, leckeres Essen, teilen miteinander, weil die wollen, dass, also wenn sie so aus ihrer ganzen natürlichen Reaktion, bei den allermeisten Kindern ist das so, ja, dass die dann, die freuen sich darüber, wenn das andere Kind auch lacht, sich auch freut. Und in den alten griechischen Kulturen zum Beispiel, also in den alten, da wo unsere Wurzeln liegen, da waren sozusagen die Helden, also diejenigen, die gefeiert wurden, waren diejenigen, die es geschafft haben, diese innere empathische Reaktion abzuschnüren. Also diejenigen, die es geschafft haben, sich erstmal innerlich selbst zu töten, damit sie es irgendwie hinbekommen, auf dem Kampffeld ihr Gegenüber zu töten. Und ja, und das wurde dann wirklich belohnt. Also die wurden dann gefeiert. Nach dem Einsatz sozusagen im Felde sind die dann zurückgekommen. Dann gab es diese Triumphmärsche, so stelle ich mir das vor. Und ja, und die sind dann hochgehoben worden und ja, wirklich gefeiert worden. Und so kann sich so eine Haltung sozusagen manifestieren. Und eine der Grundstrukturen der westlichen Kultur ist es ja, sich selbst von sich selbst innerlich abzuschnüren. Also einige Jahrhunderte oder Jahrtausende später haben wir das auch ganz systematisch gelernt, so im Kontext von Wissenschaft, dass wir eben objektiv sind, also dass wir versuchen, uns von unseren eigenen inneren subjektiven empathischen Reaktionen so gewisserweise zu distanzieren und stattdessen einigermaßen objektiv, völlige Objektivität gibt es natürlich nicht, aber zu einigermaßen objektiv in gewisser Weise kalt und systematisch die Dinge zu betrachten und dadurch sozusagen sowas wie einen Überblick zu bekommen. Das heißt, auch diese Form, zum Beispiel die Form der Wissenschaftlichkeit, kann töten. Also auch das ist eine von vielen Möglichkeiten, wie so diese eigene innere empathische Reaktion, so dieses sich verbunden fühlen mit dem Gegenüber oder mit der Welt, wie wir das verlieren können. Eine dritte Art, wo die eigene Verbundenheit abgetötet werden kann, und da würde man es vielleicht gar nicht so vermuten, ist die Kunst. Es gibt auch bestimmte Arten, wie Kunst stattfinden kann, die dazu führt, dass ein symbolischer Tod erfolgt. Ich erinnere mich jetzt gerade so an ein Beispiel, an eine Situation, wo ich mal in einem Konzert war von einem russischen Pianisten. Und es war wirklich so schrecklich, dass ich konnte das nicht aushalten. Ich konnte es nicht aushalten, wie dieser Mensch, der hat 1,5 Stunden lang virtuos auf dem Klavier ja, in die Tasten gehauen, hat ganz komplizierte, ich weiß nicht mehr genau, was das für ein Stück war, er hat ganz komplizierte Läufe gespielt und ich glaube, er hat überhaupt nichts gespürt dabei. Also es war wie als wenn ein Computer oder ein Automat diese Läufe abspielt und ich konnte innerlich gefühlsmäßig nicht folgen. Es hat begonnen, das Zuhören hat dazu geführt, dass ich innerlich mich hätte abtöten müssen, damit ich folgen kann. Und es ist eine der seltenen Male, wo ich wirklich aufgestanden bin und rausgegangen bin aus dem Konzert. Ich konnte es nicht aushalten. Und man würde jetzt sagen, naja, Kunst ist ja das Gegenteil von zum Beispiel Wissenschaft oder von diesen Beispielen der kriegerischen Auseinandersetzungen. Also da, wo Kunst erfolgt, da wird nicht getötet, könnte man meinen. Aber auch in der Kunst kann das geschehen. Also das Merkmal des Tötens ist es, so würde ich sagen, so dieses innerliche Abgeschnürtsein von den eigenen Regungen. Und das geht eben vor allem dann, wenn man schnell kommuniziert, wenn ein Musikstück schnell abläuft, wenn man sich gar nicht die Zeit gibt, irgendwas selbst wirklich zu spüren, also sich wirklich die Zeit zu nehmen, hinzuspüren und den eigenen inneren Regungen zu lauschen, dann erfolgt ein symbolischer Tod, dann wird abgetötet und ja, dann hat man einfach keine Chance. Ja, jetzt vor diesem großen Kontext, also vor diesem weit ausgeführten Kontext, was heißt das jetzt so für den Umgang mit solchen Dynamiken? Also wie können wir es schaffen, eine lebendige Art von Kommunikation zu ermöglichen? Also wie kriegen wir das hin, gerade in solchen aggressiven Kontexten, irgendwie klarzukommen und gleichzeitig auch quasi wie das so umzupolen, also das so aus der eigenen emotionalen Gegenreaktion. Und die typische emotionale Gegenreaktion ist entweder Traurigkeit oder Gegenaggression. Das sind so die zwei ganz typischen, ja, natürlichen Antworten auf ein aggressives Gegenüber. Und ja, welche Möglichkeiten haben wir, um in diesem Kontext klarzukommen? Natürlich, wenn wir in einer aggressiven Umgebung sind, dann das Wichtigste ist erstmal den eigenen Raum zu sichern. Also das Allerwichtigste, die allerwichtigste Reaktion ist es, dass du es hinbekommst, Stopp zu sagen. Also immer wieder, wenn dein Gegenüber dir die Pausen nicht gibt, dann musst du das selbst machen. Ja, also dann geht es darum, dir selbst immer wieder Pausen zu ermöglichen, in denen du die Zeit findest, die Aufmerksamkeit zu dir selbst zu nehmen, die Aufmerksamkeit so wegzunehmen von diesem Strang von Kommunikation, also diese Sequenz von Worten, die da so ganz schnell auf dich niederprasselt, und die Aufmerksamkeit stattdessen zu dir selbst zu nehmen und wirklich hinzuspüren, so wie ist es denn bei mir? Also was passiert bei mir? Und ja, hier haben wir sozusagen mehrere Möglichkeiten. Also wenn du die Aufmerksamkeit dann zu dir selbst nimmst, und du kannst das jetzt mal so ein bisschen mal mitmachen. Ich rede jetzt mal so ein bisschen langsamer und nimm doch die Aufmerksamkeit mal zu dir und nimm einfach mal wahr, wie geht's dir gerade eigentlich? Ja, und frag dich das mal so, wie geht's mir denn jetzt? Und da musst du gar nicht viel mitmachen. Also es geht erstmal darum, das einfach erstmal nur so wahrzunehmen. Und ja, das ist es schon. Also das ist schon so die wichtigste, also ja, der wichtigste Move sozusagen in Anführungsstrichen in einer aggressiven Umgebung. Schaff dir Möglichkeiten, die Aufmerksamkeit immer wieder zu dir zu nehmen. Und natürlich ist es so, dass es da verschiedene Abstufungen gibt. Es kann sein, dass du sozusagen, dass es so ganz schwierig ist, diese kleinen Freiräume zu schaffen. Dann musst du eben mal kurzzeitig rausgehen aus der Situation. Also dann geh auf die Toilette oder, geh mal vor die Tür. Finde einen Vorwand, finde einen Grund, einen guten Grund. Es muss gar kein Vorwand sein, sondern es kann wirklich ein guter Grund sein. Zum Beispiel sag, ich brauche jetzt mal was zu trinken oder ich möchte jetzt mal mir eine Tasse Tee holen und brauche jetzt mal Zeit oder ich brauche das jetzt, ich möchte das jetzt. So, und also sorg für dich. Und ich denke auch übrigens so, dass so die Raucherpausen haben ganz häufig genau diese, oder eine der Funktionen der Raucherpausen ist es genau, diese kleine Lücke von Innehalten, von Freiraum zu erzeugen in einer aggressiven, angespannten, stressigen Atmosphäre. Es gibt natürlich noch weitere Aspekte, was das Rauchen angeht, zum Beispiel die körperliche Sucht oder auch soziale Aspekte, wenn man dann so gemeinsam vor der Tür steht und raucht. Aber ja, einer dieser Aspekte ist so diese kleine Lücke in dieser schnellen, dichten Zeit, in der man sonst eigentlich keine Zeit hat, sich selbst wirklich zu spüren. Das Wichtigste ist sozusagen im Kontext von einer abtötenden oder einer schnellen, aggressiven Umgebung, dass du deinen Körper spüren kannst. Und es ist da ganz egal, ob es da um Kunst geht oder um eine Familiendynamik, die nicht gut tut, oder um einen beruflichen Kontext, wo du innerlich abgetötet wirst. Letztlich, deine große innere Ressource, deine Ressource, die du immer nutzen kannst, ist dein Körper. Also die Schnittmenge, die kleinste Schnittmenge in all diesen Kontexten ist es, dass du die Aufmerksamkeit in deinen Körper nimmst und da so diese ganz feinen Regungen, die wir normalerweise im Alltag oder die wir normalerweise so in diesen schnellen Kommunikationsstrukturen gar nicht bemerken können, dass wir kleine Freiräume uns immer wieder ermöglichen, wo wir dann doch mal bei uns selbst sein können. Und bei uns selbst sein können heißt einfach, ganz einfach, spür deinen Körper. Ja, und jetzt in der Meditation hast du auch dafür 3 Minuten Zeit. Das ist übrigens genau der Grund, warum ich in diese Podcast-Folgen immer diese 3-Minuten-Pause einbaue. Und vielleicht ist es so, dass du die gar nicht vollständig nutzt. Also vielleicht brauchst du auch weniger als 3 Minuten und vielleicht spulst du dann sogar vor oder denkst dann in dieser Zeit über andere Dinge nach. Aber diese 3 Minuten, die hast du hier zumindest ganz sicher für dich. Und so auch jetzt, du kannst diese 3 Minuten nutzen. Nimm mal die Aufmerksamkeit zu dir und spür einfach mal nach, so welche körperliche Resonanz vor allem klingt in dir, wenn du meine Worte hörst oder wenn du auch an diese Situationen denkst, die ich beschrieben habe, die schnellen, aggressiven Situationen und wie fühlt sich das körperlich an? Also versuche wirklich so die ganz feinen Regungen, also ein Drücken, sagen wir zum Beispiel im Bauchbereich oder ein Ziehen in der Brust oder ein kleines Stechen in den Knien oder wie auch immer. Also welche körperlichen Reaktionen nimmst du wahr als Resonanz auf dieses Thema? Du hast dafür jetzt 3 Minuten Zeit, um dich damit innerlich auseinanderzusetzen. In meinem Eingangsstatement hatte ich ja so diesen, ich nenne es jetzt mal Slogan in Anführungsstrichen, also dieses Zitat, lerne die Regeln, damit du sie brechen kannst, genannt. Das ist ein Zitat, das mir immer mal wieder begegnet, schon seit sehr langer Zeit. Es wird immer mal wieder verschiedenen, in Anführungsstrichen, weißen Volksgruppen zugeschrieben. Zum Beispiel ist es mir schon begegnet als Zitat der Native Americans oder eine buddhistische Weisheit. Also ja, das, ich weiß nicht genau, wo dieses Zitat herkommt, aber ich finde es irgendwie sehr treffend. Und für mich gehört es so zu diesem Thema voll dazu, weil letztlich geht es darum, wenn wir zurückkommen, also wenn wir diese kleine Pause gemacht haben, dann kommt es vor allem darauf an, dass wir so die Argumentation oder die Gedanken oder diese Logik, die bei unserem Gegenüber existiert, dass wir dem wirklich in Ruhe folgen können. Also dass wir uns einfühlen in die Logik unseres Gegenübers und dann entspannt und mit so einer inneren Ruhe, weil wir ja sozusagen, wir sind die Stärkeren dadurch, dass wir in Kontakt sind mit unserem Körper. Das gibt uns so eine ruhige Souveränität. Wenn wir das lernen, wenn wir das kultivieren in unserem Leben, dann können wir auch in einer aggressiven, schnellen, abtötenden Umgebung so nach und nach immer mehr bei uns bleiben. Und das bedeutet, wir können da einfach sehr souverän und sehr entspannt mitschwingen mit dieser anderen Logik, die da recht haben möchte. Und wenn es dann heißt, so lerne die Regeln, damit du sie brechen kannst, dann ist dieses Brechen kein Akt der Aggression, sondern es ist ein ganz sanftes Brechen. Es ist ein Brechen im Sinne von Aufbruch, im Sinne von etwas Neues wagen, und das Gegenüber einladen, so die Dinge vielleicht auch mal anders zu sehen und auch aus dieser Aggression, in der das Gegenüber ja auch gefangen ist, so nach und nach vielleicht herauszufinden. Die eigene Fähigkeit, eigene körperliche Reaktionen wahrzunehmen, hat sowas wie eine kulturtransformative Kraft. Die hat das Potenzial, kulturelle Umgebungen, Beziehungsumgebungen nach und nach ganz behutsam umzugestalten. Wichtig ist einfach, dass man das selbst erstmal für sich selbst kultiviert, dass man immer wieder in den eigenen Körper geht, also dass du lernst, dass ich auch lerne, so die eigene Spürfähigkeit, das eigene Gespür zu kultivieren und einfach immer wieder mit einer ganz großen Beharrlichkeit das einfach immer wieder zu üben. Ich wünsche dir zum Ausprobieren ganz viel Vergnügen. Du kannst das einfach jeden Tag mal so machen. Nimm die Aufmerksamkeit zu dir. Frag dich, wie geht's mir denn eigentlich? Und wenn du das jeden Tag einmal machst, dann bist du schon ein ganz kleines bisschen besser bei dir und kannst auch in ganz aggressiven Umgebungen nach und nach den eigenen Boden unter den Füßen spüren. Ich danke dir fürs Zuhören, ich danke dir fürs innerliche Mitgehen und dann bis bald, bis zum nächsten Mal, alles Gute. Tschüss.
Ein Podcast der ZKS-Werkstatt. Mit unseren Tools schaffst du dir auch in bewegten Zeiten einen sicheren Boden. Wissenschaftlich fundiert, kreativ und klar.